Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Ich grüße Sie, einen schönen guten Tag. Mein Gast heute heißt Karin Graf. Sie ist Literaturagentin. Sie sorgt dafür, dass Bücher nicht bloß Fantasie bleiben, sondern tatsächlich auch geschrieben werden, gedruckt werden und bestenfalls auch in unserem Bücherschrank landen. Ich grüße Sie, schönen guten Morgen, Frau
guten
Graf.
Tag.
Lesen, 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 schätze ich mal, ist Ihr Handwerk.
Absolut.
Absolut. Wie viel lesen Sie?
Wenn ich es übers Jahr betrachte, komme ich auf ein Manuskript pro Tag. Es gibt natürlich Tage, an denen ich nichts lese oder sehr wenig lese, aber dafür gibt es auch Tage, an denen lese ich dann 3 oder 4.
Wissen Sie am Ende des Tages noch, was Sie morgens gelesen
absolut.
Haben?
Absolut. Auch wieder absolut, ja, das weiß ich. Man konditioniert sich, man lernt, es ist ein Training. Ich kann Geschichten sehr gut abrufen, auch nach Monaten noch.
Und ist das dann noch ein Vergnügen, das Lesen, oder ist das eigentlich nur noch Arbeit?
Nein, es ist immer noch ein Vergnügen, sonst könnte man es, glaube ich, nicht aushalten. Das Vergnügen besteht darin, dass man immer wieder in neue Geschichten eintaucht, immer wieder neuen Menschen begegnet und immer etwas Neues lernt.
Und dabei strahlt sie mich an, also ich nehme es ihr ab. Wenn die Schriftstellerin Helga Schubert wie neulich den Bachmann-Preis bekommt oder Autorinnen von Theresia Mora über Navid Kermani bis Ingo Schulze ausgezeichnet werden, dann hat das auch was mit meinem Gast zu tun, mit Karin Graf. Seit 25 Jahren ist sie Literaturagentin. Sie kennt die ausgezeichneten Werke meistens oder oft schon lange bevor die überhaupt gedruckt werden. Sie wusste von der ersten Idee, hat dazu ermutigt, und ist dann Verlagen angeboten, vielleicht auch noch Werbung darüber dafür gemacht. Sind Sie, Frau Graf, sowas wie die Geburtshelferin von Literatur?
Manchmal ja, bei ganz jungen und neuen Autoren bestimmt, weil ich das Werk betreue, bis dass es endlich erscheint. Aber manchmal auch im Falle von älteren, erfahrenen Autoren, wie beispielsweise der gerade erwähnten Helga Schubert, war ich das nicht. Denn die habe ich, muss ich gestehen, erst angerufen, nachdem sie den Preis bekommen hatte.
Obwohl Sie Ihre Agentin sind?
Ja, die bin ich erst seitdem.
Ach, die sind Sie erst seitdem? Ja. Okay, weil ich habe das auf Ihrer Seite gefunden, denn das ist auch etwas von Ihrer Literaturagentur Graf und Graf. Sie haben jetzt keine Liste, wo man mal gucken kann, wer ist denn da alles bei denen unter Vertrag oder mit wem arbeiten Sie denn, sondern man guckt zum Beispiel bei Auszeichnung, gratulieren Sie Ihren Schriftstellerinnen und da war Helga Schubert darunter. Und
ja,
da
das war ganz frisch und
reingefallen.
Ganz schnell.
Aber Sie sehen sich schon manchmal als Geburtshelferin auch auf. Was achten Sie bei einem Manuskript?
Naja, ich bin das auch natürlich in diesem Fall insofern gewesen, als Frau Schubert für eine Erzählung ausgezeichnet wurde und jetzt gucken musste, wie macht sie das, dass sie ein schönes neues Buch bekommt mit einem Roman, mit Erzählungen und so weiter. Und sie hat ein Buch zusammengestellt und ich habe diese Erzählungen gelesen, wir haben darüber diskutiert und dann habe ich das Verlagen angeboten. Wir haben uns für einen Verlag entschieden und jetzt habe ich sie in gute Hände abgegeben, nämlich in eine ganz tüchtige junge Lektorin, die das jetzt betreut. Aber wenn es dann fertig ist, werde ich mich wieder einmischen. Und ich habe sie auch beraten beim Umschlag, mir das mit angeschaut und ich bekomme den Marketingplan vorgelegt. Insofern ist es schon eine Begleitung und ja, eine Art von Hebammentätigkeit.
Sogar bis zum Cover.
Ja, das ist doch auch immer sehr spannend, weil doch.
Das ist ja eigentlich das Erste, was ich als Leserin sehe.
Absolut.
Ja, stimmt.
Absolut. Und da ich das Werk nicht selber geschrieben habe und auch nicht so nah dran bin wie der Verlag, es ist doch ein ganz toller Blick, den man darauf werfen kann und sagen kann, wie urteile ich als Leserin, denn als solche sehe ich mich ja immer.
Was reizt Sie an einem Manuskript? Auf was achten Sie besonders, wenn Sie ein Manuskript eingereicht bekommen?
Es muss mich packen. Auf irgendeine Weise muss es mich packen. Ich muss spüren, dass es hier etwas gibt, das die Lektüre lohnt. Ja, das muss nicht unbedingt meinem Geschmack entsprechen oder meinen Vorlieben entsprechen. Aber ich muss spüren, dass sich hier eine Welt auftut, in die einzudringen sich für viele Menschen lohnt. Man hat es intuitiv und man lernt es beides. Es ist fast wie beim Schreiben auch. Mhm. Man kann es erkennen. Ja, manchmal vertut man sich, aber nicht oft.
Ja, wann haben Sie sich vertan?
Manchmal gibt es ein Werk, von dem ich denke, das müsste jetzt ganz viele Leute interessieren und das tut es dann nicht. Ja.
Von wem sind Sie denn dann enttäuscht? Von sich oder vom Markt?
Nein, ich bin von mir enttäuscht und wütend auf den Markt, dass er dieses nicht annimmt, obwohl ich es dringend dort gerne sähe.
Haben Sie sowas wie einen größten Erfolg?
Also in den letzten Jahren waren es 2 Bücher, Mariana Lecky mit Was man von hier aus sehen kann und Robert Minasse mit Die Hauptstadt, 2 völlig unterschiedliche Werke. Ja, man kann sie gar nicht vergleichen. Und bei Mariana Lecky war es das 5. Buch, das ihr diesen unglaublichen Durchbruch brachte und selbst heute noch, das Buch ist sicherlich 4 Jahre alt mittlerweile, treffe ich auf Leute, die sagen, oh, mein Lieblingsbuch, mein absolutes Lieblingsbuch. Ja. Und eine prominente Nachbarin, der ich es schenkte vor ein paar Jahren, sie sagt, es ist mittlerweile 80 Mal verschenkt. Also das ist ein Buch, das sich einfach mit Mund-zu-Mund-Propaganda total durchgesetzt hat und im Unterschied zu Robert Menasses mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichneten Roman Die Hauptstadt. Das ist ein politisches Buch, ein europäisches Buch, das aber Europa uns auf eine so unterhaltende und witzige und zugleich informative Weise nahebringt, dass auch dieses Buch ein großer Erfolg im Buchhandel wurde.
Anders als das Buch von Lecky habe ich Menasse gelesen. Also von Lecky weiß ich jetzt gar nicht. Was hat Sie da von Anfang an überzeugt?
Mariana Lecky betreue ich, seit sie noch eine Studentin war in Hildesheim und hatte ihr erstes Buch schon vermittelt. Und seitdem haben wir einfach immer weiter zusammengearbeitet. Da ging es gar nicht mehr darum, ob mich jetzt dieser Text überzeugt. Ich war ja immer mit der Autorin in einem mehr oder minder engen oder lockeren Gespräch und mochte immer ihre Art von Humor und ihre Art von Fantasie, die so warmherzig und mitmenschlich ist und so klug und sensibel geschrieben und ausdrucksstark, dass sich die Frage beim einzelnen Buch gar nicht mehr stellt.
Wenn man jemanden so lange kennt, da fällt mir jetzt ein, wird Sie ja wahrscheinlich auch interessiert haben, würden Sie sich in die Bresche werfen für eine Autorin wie Monika Maron beispielsweise, wo der Verlag Sie nach Jahrzehnten jetzt nicht mehr verlegen will?
Das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Frage und natürlich wird die gerade in diesen Tagen sehr stark erörtert und ich muss sagen, ich habe das 2-mal erlebt mit Autoren, mit Werken, wo Inhalte vertreten wurden durch eine Art von Rollenprosa, dass ich es nicht mehr tragen mochte. Und es hat in einem Fall erst gar nicht zur Zusammenarbeit geführt und im zweiten Fall zur Trennung geführt, weil ich das auch nicht verantworten mochte.
Da überwiegt die Kritik am Inhalt.
Das muss ja jeder mit seinem Gewissen auch ausmachen, wofür man stehen kann und was man vertreten kann. Und wenn ein Punkt erreicht ist, wo ich sagen muss, das deckt sich nicht mehr mit dem, wofür ich stehe und was ich gerne gesellschaftlich und politisch verfolge, dann muss man sich trennen.
Das finde ich interessant zu hören, wie sehr Sie eine Linie in Ihrer Agentur sehen, die Sie dann eben auch durchgesetzt ist vielleicht, oder? Ist durchgesetzt das richtige Wort?
Die Sie verfechten.
Die Sie verbreiten wollen,
ja.
Genau. Ja, Sie haben schon ein paar Autorinnen und Autoren genannt, Karen Duwe, John von Düffel, Robert Minasse hatten Sie schon. Die arbeiten ja aber eigentlich mit Verlagen zusammen. Sie werden aber trotzdem nicht unnötig als Agentin.
Doch, das habe ich auch erlebt, dass Autoren, nachdem sie ein paar Bücher bei einem Verlag haben, das Gefühl haben, sie brauchen die Agentur nicht mehr, weil sie das mit dem Verlag alleine machen können. Dann muss ich das schweren Herzens akzeptieren. Auch das ist ein Geschäftsvorgang. Aber es gibt mehr Gegenbeispiele, wo Autoren auch über Jahrzehnte hinweg sagen, ich habe meinen Hausverlag, ich mache das mit meinem Hausverlag und ich hätte trotzdem gerne die Agentur als beratende Stimme zur Seite.
Weil sie was tun? Was ist der Gewinn?
Naja, weil ich sie eben vom ersten Augenblick des Manuskripts an berate. Ich spreche mit ihnen über mögliche Stipendien, über Finanzierungsmöglichkeiten für das Buch, über die Gestaltung von Figuren, also auch stilistische und ästhetische Probleme, die sich beim Schreiben ergeben, bis hin, was ist das passende Ende? Das gibt eine berühmte Geschichte bei Karen Duwe, die in einer Danksagung schrieb nach dem Roman Danke an Karin Graf, die mich aufgeklettert hat über den Unterschied zwischen gutem und schlechtem Sex. Und ich bin auf keine Danksagung so oft angesprochen worden wie auf diese. Ging in dem Roman darum, ja, dass eine Person eines Romans an einem Mann festhielt, aus erotischen Gründen. Und ich habe gesagt, Mensch, das hat die Frau doch gar nicht verdient.
Seit 25 Jahren gibt es die Literaturagentur Graf und Graf. Zu Gast ist die Gründerin Karin Graf. Sie waren ja, Frau Graf, vorher gut beschäftigte, mehrfach ausgezeichnete Übersetzerin. Also Literatur war schon immer Ihr Berufswunsch?
Ja, absolut. Und eigentlich ist das Agentieren ja auch gar nicht so unterschiedlich vom Übersetzen. Man übersetzt ja etwas, man bringt etwas von A nach B. Das tue ich ja als Agentin genauso wie als Übersetzerin von einer Sprache in die andere. Mache ich es jetzt eben vom Schreibtisch des Autors in den Verlag und bis in den Buchhandel hinein und kümmere mich um alles Mögliche. Es ist auch ein ständiges Vermitteln und Übersetzen.
Sie sind 1952 in Nordrhein-Westfalen geboren. War das Wohnzimmer Ihrer Eltern schon voller Bücher?
Nein, meine Eltern hatten einen kleinen Bücherschrank, wie das, glaube ich, so üblich war. Somit, Sie erinnern sich vielleicht an diese Kommoden mit den Glasschiebetüren und da standen die Bücher hinter. Das heißt, die wurden nicht so oft rausgeholt. Irgendwann verschwanden diese Kommoden. Es gab schicke Hängeregale mit Büchern drauf, aber die Zahl war überschaubar, möchte ich sagen. Und sicherlich nicht wie die 10.000, die mein Mann und ich heute im Haus haben.
Sie sind verheiratet mit Joachim Sartorius. Da kann man sich vorstellen, dass da sehr viele Bücher zu.
Ja, aber interessant ist ja auch, dass unsere Töchter eben jetzt nicht mit dem Wort und nicht mit der Sprache arbeiten, sondern beide mit dem Visuellen. Die eine ist Gemälderestauratorin und die andere ist Grafikdesignerin. Die hatten, glaube ich, dann die Nase voll von diesen ewig vollen Bücherregalen und wollten lieber Bilder haben.
Und bei Ihnen war es umgekehrt. Also Sie wollten unbedingt mal ein etwas größeres Bücherregal haben als den Schiebeschrank. Wann haben Sie angefangen zu lesen?
Mit 6, als ich lesen konnte.
Da seitdem rund um sich rum?
Also ich hatte vorher schon so einen Bilderduden, so einen Duden, wo man Bilder hatte und dann musste man sich die Wörter zusammenstellen. Damit habe ich schon begeistert gespielt und dann aus den Wörtern Sätze gebaut, also schon mit spätestens 6. Und habe auch ganz schnell lesen gelernt.
Und wenn zu Hause der Lesestoff irgendwie nicht da war, wo haben Sie dann Nachschub bekommen?
Also es gab schon immer Bücher zum Geschenk, also zum Namenstag und Geburtstag und Weihnachten gab es schon immer Bücher, die man geschenkt bekam. Aber vor allen Dingen waren das die öffentlichen Bibliotheken, die Stadtbibliothek, die Pfarrbibliothek, die katholische, die evangelische, später die Schulbibliothek. Es gibt ja überall Bibliotheken, auch heute noch.
Sind Sie noch eine Bibliotheksgängerin?
Nein, gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in einer Bibliothek war. Nein, leider nicht. Ich habe sehr viele Autoren in der Agentur, die in der Bibliothek arbeiten. Die gehen zum Arbeiten in die Bibliothek, sehr viele.
Weil es nicht da nämlich wunderbar ruhig ist.
Ja, nicht nur zum Recherchieren, sondern auch richtig zum Schreiben.
Wer hat Sie denn da durchgeleitet, wenn das Ihre Eltern so gar nicht waren? Hatten Sie eine Lehrerin, die irgendwie Empfehlungen gegeben hat oder haben Sie das alles so aus sich selbst geschöpft?
Also wie gesagt, ich bekam schon Bücher geschenkt, also auch sehr früh die modernen Klassiker, Thomas Mann, das galt natürlich etwas bei mir zu Hause. Merkwürdigerweise auch Theodor Storm, ich erinnere mich, dass ich mit 12 oder so die gesammelten Werke von Theodor Storm bekomme. Ich habe einfach alles gelesen, was mir in die Finger kam und vor die Nase kam. Und auch in der Bibliothek einfach alles von den Kinderbüchern über die Unterhaltungsliteratur bis zu den modernen Klassikern, ja.
War das
mich natürlich Brecht mehr interessiert als Thomas Mann.
Warum? Warum sagen Sie so, hat natürlich?
Weil naja, weil man ja immer aufmüpfig ist gegen seine eigene Herkunft. Ich wollte natürlich eine Linke sein, klar.
Das heißt, das ganze Lesen war auch ein bisschen eine Flucht?
Ja, so wie Filme gucken eine Flucht ist, wie man sich, aber es stößt ja auch Türen auf. Ja? Man geht durch eine Tür durch, wenn man mit dem, womit man gerade zu tun hat, vielleicht gerade nicht so viel zu tun haben möchte und etwas anders haben will, dann stößt man eine Tür auf und ist in einer anderen Welt, in der man sich zurechtfinden muss.
Ja, was Sie gerade gesagt haben, ich wollte natürlich anders sein, als das bei uns zu Hause war. Ich wollte eine Linke sein in dem Fall. Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie sehr früh selbstständig werden wollten mit 14, aber ich glaube, das war dann nur so ein Wunsch. Also Sie sind noch nicht gleich ausgezogen, oder?
Ja, aber sofort nach dem Abitur.
Ja?
Ja. Also ich wollte, ich lebte in einer kleinen Stadt, deren dörfliche Strukturen verschwunden waren. Die dörfliche Gemeinschaft, also meine beiden Großeltern waren noch Bauern. Das war alles weg und verschwunden. Und ich fand diese kleine Stadt und dieses zerstörte Westdeutschland einfach nicht schön. Und eng. Und mein Traum war, in einer Großstadt zu leben und in einem Haus mit einem Aufzug. Das war immer mein Traum gewesen.
Der Aufzug?
Das ja, Haus ich wohnte in einem Haus, das so hoch war, dass man einen Aufzug hatte und auf die Stadt schauen konnte. Ich wollte in einer großen Stadt wohnen.
Und haben Sie das geschafft?
Also wenn man große Berlin Stadt? Eine große Stadt nennt, ja. Zwischendurch waren noch mal andere große Städte da. Aber zum Schluss kommt dann doch das wieder, was man kannte. Ich lebe jetzt hier in Berlin in einem Reihenhaus mit Garten.
Ohne Aufzug.
Ohne Aufzug.
Aber den gab es zwischendurch dann hoffentlich auch mal, damit der Wunsch auch in Erfüllung gegangen ist. Sind nach dem Abitur zum Studium gegangen. Sie haben Germanistik und Anglistik studiert und haben da auch einen ersten Job gehabt. Der hatte dann auch mit Büchern zu tun, aber damit eigentlich Bücher in Filme umzuwandeln. Sie waren beim WDR Lektorin.
Ja, aber ich habe auch sogar eine Ausbildung gemacht bei der Bavaria zur Synchronübersetzerin. Ich habe mich schon für Film interessiert und habe dort gelernt, wie man so lippensynchron übersetzt. Ich habe auch sehr viele Untertitel gemacht für Filme oder Voice-Over-Texte übersetzt. Also ich hatte mit Film und Literatur zu tun und habe für den WDR lektoriert. Also da wurde die ganze Produktion der deutschen Verlage wurde geprüft auf Verfilmbarkeit hin. Und da gab es so ein Dutzend Lektoren, die bekamen jede Woche ein Buch und lasen das und machten ein Gutachten dazu.
Das finde ich auch irgendwie ein bisschen mutig, oder? Wenn man sich als so ganz junge Frau da zutraut, da gleich die Kriterien drauf zu haben, oder? Was haben Sie das, sich als Kinoseherin oder Kinogeherin da als... War das so die Benchmark?
Ja, nein, die Überlegung war auch, man musste das Fernsehprogramm kennen, was kann man sich vorstellen, was im Fernsehen interessiert und geguckt wird, welcher Roman gibt es her. Also ein Handke ist zum Beispiel sicherlich nicht so leicht zu verfilmen, obwohl das mittlerweile auch passiert ist. Ja. In Unterhaltungsliteratur ist es leichter, aber zum Beispiel wurde in der Zeit, in der ich das machte, der Dublin-Alexanderplatz verfilmt. Ich glaube, dass ich Dublin dadurch, also das habe ich nicht vorgeschlagen, aber ich habe angefangen, Dublin zu lesen und der dann auch einer meiner Lieblingsautoren wurde. Wunderbare Kurzgeschichten geschrieben.
Angeregt durch den Film, durch die Verfilmung?
Ich glaube, ja. Ja.
Weil ich habe jetzt mutig gesagt, weil das ja immer mit viel Geld zusammenhängt. Und wenn man dann so eine Position hat.
Ja, das wurde ja ganz schlecht bezahlt. Das war ja,
Ihr Job wurde schlecht bezahlt, aber wenn dann so ein Roman verfilmt wurde, dann hat das ja große Kosten nach sich gezogen. Deswegen dachte ich so, ist ja mutig, diese Entscheidung
auch,
mit auf den Weg zu bringen.
Es passiert ja ganz selten. Also von den Büchern, die ich stark empfohlen habe, ist ein einziges wirklich verfilmt worden, an das ich mich erinnere. Das war Morenga von Uwe Timm.
Also ein erster Erfolg. Karin Graf, die Literaturagentin, ist zu Gast. Sehr schlechte Nachrichten für Sie war ja, dass wegen Corona sämtliche Feierlichkeiten zu Ihrem Jubiläum ausgefallen sind.
Ja, das war natürlich sehr traurig und das geht ja jetzt leider weiter. Also auch weitere Preisverleihungen jetzt werden abgesagt und fallen aus. Nächste Woche bekommt ein Autor von uns den großen bayerischen Kulturpreis. Keine Feier. Maritza Bodrocic bekäme im November den Walter Hasenclever-Preis. Keine Feier. Alles fällt leider aus. Mhm. Aber das ist noch das Geringste, glaube ich. Solange die Geschäfte aufhaben und der Handel weitergehen kann, geht das, glaube ich, noch ganz glimpflich.
Ich wollte gerade fragen, was für Auswirkungen hat Corona auf Ihren Betrieb, auf Ihre Agentur?
Es hat eine verlangsamende Wirkung, eine lähmende Wirkung. Man muss mehr Kraft haben, man muss mehr Elan haben, man muss mehr selber begeistert sein und Begeisterungsfähigkeit haben, um sich einzusetzen für Titel und zu kämpfen für Bücher.
Weil alle zurückhaltend sind
und
nichts entscheiden wollen.
Ja, und es ist auch schwerer, wenn viele Leute im Homeoffice sind, ist es schwerer, eine Entscheidung herbeizuführen, die Leute zusammenzukriegen. Man sieht sich nicht mehr persönlich, man kann nicht mehr diskutieren, der Diskurs erlahmt. Also da muss man sich einfach mehr anstrengen. Das spüren wir alle, glaube ich. Aber wie gesagt, es geht noch einigermaßen gut. Wir bekommen doch auch Hilfen vom Staat, muss man sagen. Der Buchhandel und die Verlage jetzt auch. Es gibt Verlagspreise, Buchhandelspreise, damit denen geholfen wird. Die Autoren haben eine Einmalunterstützung bekommen.
Mussten Sie da eigentlich auch helfen? Also haben Sie Autorinnen in Ihrem Portfolio, die Sie angerufen haben, gesagt, ich weiß nicht, wie es hier weitergehen soll?
Nein, wir haben die Informationen, die wir hatten über Möglichkeiten, Geld zu beantragen, natürlich per Mail weitergegeben. Ja, wir haben die Autoren informiert über die Möglichkeiten, die es gibt.
Weil ja viele Autorinnen von den Lesungen leben.
Also das ist natürlich schrecklich. Ja. Also der Handel geht zwar weiter, solange die Läden aufhaben und solange die Leute wissen, wie sie Bücher übers Netz bestellen können und solange die Buchhandlungen liefern. Aber was total ausfällt und für die Autoren wirklich eine starke Einbuße bedeutet, ist der Wegfall der Lesungen, und zwar der Buchhandelslesungen, der öffentlichen Veranstaltungen und vor allen Dingen auch der Literaturfestivals, die ja auch bei uns in großer Beliebtheit gewonnen haben.
Ja, eins, was Sie sehr stark unterstützen, ist das Literaturfestival in Potsdam. Was hat Sie daran gereizt, so ein Literaturfestival zu
initiieren? Also ich möchte jetzt überhaupt mal ausholen und sagen, dass ich zwar diese Idee hatte, die Agentur zu gründen, aber von Anfang an das gemeinsam gemacht habe mit Heinke Hager, die jetzt auch die alleinige Geschäftsführerin ist und wir insgesamt zu 7 Personen dort arbeiten. Also neben mir auch noch 2 weitere Agenten. Und auch ein relativ großes Backoffice haben.
Also Sie wollen nicht alleine im Vordergrund stehen.
Nein, das ist einfach schon ein Kreis von Menschen, der das macht. Und mit dem sitzt man ja auch zusammen und denkt nach und überlegt laut und redet darüber, was kann man machen, wie geht es weiter, wo sind unsere Perspektiven, wo sind unsere Strategien. Und da ist klar geworden, dass A, die Verfilmung, die ich ja schon früh kannte, die ist bei uns ein starker Zweig. Also Frau Hager vermittelt unsere Stoffrechte an den Büchern direkt an die Filmproduzenten.
Da haben Sie Ihren ersten Job quasi wieder
mit
in die Agentur gebracht.
Sie ist die Lektorin, die sagt, das geht nicht, das geht. Mhm. Und von den 40 oder 50 Büchern pro Saison, die wir haben, wählt sie sich 20 aus, die sie aktiv anbietet, das ist der Film. Dann fangen wir jetzt wieder vermehrt an, auch mit dem Hörbuch zu arbeiten. Und das andere sind eben die Veranstaltungen, die so wichtig geworden sind, ja, dass es nicht mehr nur die Wasserglaslesung ist, wie wir das nennen, wo ein Autor alleine mit seinem Wasserglas da sitzt und vor den gebannten Zuhörern liest, sondern dass man Diskussionen hat, dass man Gespräche hat, dass man die Lesungen auflockert, dass man sich vorher und nachher trifft und sich austauscht, das, was eben die Festivals machen. Und so habe ich eben kuratiere ich dieses eine Festival. Ich habe einfach nicht mehr Zeit, sonst würde ich noch mehr machen in dieser Richtung.
Ja,
das macht ja auch Spaß.
Also man kriegt doch mit, dass Sie wirklich das Interesse an einem Buch wirklich lange dann eben auch haben, von der Idee weit in das Existieren des Buches hinein. Vor 25 Jahren, also ein Kreis von Leuten, ist jetzt in der Agentur, aber den Mut, eine Agentur damals, eine Literaturagentur aufzumachen, den hatten ja durchaus Sie. Es gab ja noch in Deutschland eigentlich gar keine Literaturagenten.
Ich weiß nicht, Mut ist nicht das Wort, das ich benutzen würde.
Warum denn nicht? Es war doch was ganz Neues, was Sie aus.
Ja, es war neu, aber ich weiß nicht, ich habe es nicht als mutig empfunden, sondern ich hatte halt Lust darauf, ich war neugierig darauf, ich wollte die Erfahrung machen, so wie ich auch die Erfahrung machen wollte, in eine große Stadt zu ziehen oder wegzugehen oder dass man einfach immer neue Türen aufstößt. Was soll schon passieren?
Und was war das, was Sie an der Literaturagentur gereizt hat?
Ich glaube, die Vielseitigkeit, ja. Dass es eben nicht mehr nur war, einen Text von einer Sprache in die andere zu übersetzen, sondern jetzt eben zu gucken, wie geht das von der Idee des Buches bis zum Fertigschreiben, welcher Verlag ist der beste, wie sind die Konditionen dafür? Das ist auch ein großes Spiel, das man da hat. Ja, was kann ich hier alles ausreizen? Was bringe ich zusammen? Wie ist die Aufmachung des Buches, der Umschlag, die Präsentation? Wie geht es nachher weiter mit dem Buch? Was passiert dann noch mit? Gibt es ein Theaterstück daraus? Gibt es ein Hörbuch?
Wenn Sie das so sagen, dann klingt das so, als ob es das eigentlich immer schon gegeben hat. Also das leuchtet so ein, also die Art der Arbeit an einem Buch und mit einem Autor oder einer Autorin. Aber bis dahin gab es das ja eben in Deutschland nicht, in Amerika schon. Die Verlage gab es ja, also so die Arbeit wurde ja, Autoren hatten ja ihre Verlage bis dahin in Deutschland durchaus gefunden. Was war das für eine Zeit, in die Sie reingestoßen sind?
Alle angelsächsischen Autoren, die ich übersetzt habe, gesagt, wie machen die deutschen Autoren das, dass die hier allein ihre Geschäfte machen? Das kann man doch gar nicht. Die brauchen doch auch einen Agenten, der das für sie tut und der für sie verhandelt und sich darum kümmert. Das war das eine. Und das zweite war, dass es nach der Wende doch eine starke Umbruchssituation gab. Also das Zusammenwachsen von Ost und West gab es ja auch auf Verlagsseite, auf Autorenseite. Große Literaturkriege damals, ja.
Literaturkriege?
Naja, aus Streitigkeiten. Die Autoren haben sich auch gestritten. Wer war gegangen, wer ging, wer blieb, wer war für die DDR, wer war für die BRD und so weiter und so fort. Denken Sie mal an Grass und Walser, ja. Was waren das? Das hat doch ganze Fernsehabende gefüllt, ja. Und das war natürlich auch auf der Verlagsseite. Es sind ja von den Verlagen der DDR, außer Aufbau ist keiner mehr übrig geblieben. Und Aufbau ist im Westbesitz, wenn ich das so platt sagen darf. Ist aber familiengeführt und sehr gut geführt. Aber ist der einzige große Verlag, den es noch gibt. Die anderen sind alle verschwunden. Was ist aus den Autoren geworden? Wohin gingen die? Was ist geworden aus der Konzentration in den Verlagen, die wir ja genauso hatten wie im gesamten deutschen Einzelhandel ein bisschen später. Ja.
Also das heißt, Sie hatten das Gefühl, es ist alles so orientierungslos und es wäre mal eine Stelle hier gut angebracht, die ein bisschen Orientierung bietet?
Ja, das habe ich zweifelsohne getan, indem ich die Autoren bei der Hand genommen habe. Es hat neulich sehr schön geschildert Hans-Josef Orteil in seinem Blog. Es gab so ein Zeitporträt von mir und da gab es ein Foto und er hat dieses Foto beschrieben und hat in dieser Bilddeutung, Bildinterpretation geschrieben, wie das anfing mit unserer Zusammenarbeit. Bei ihm war es eben auch so, sein Verlag war verkauft worden und der neue Verleger hatte sich einfach ganz lange nicht gemeldet, wahrscheinlich weil er so viel zu tun hatte. Und er fühlte sich etwas alleine gelassen und war begeistert von der Idee, dass es etwas Neues gab. Und diese schöne Bildinterpretation hört dann auf mit den Worten, komm, packen wir es an.
Sind Sie so, komm, packen wir es an.
Na klar, sonst könnte ich nicht machen, was ich tue.
Frau Graf, wir haben vorhin schon mal ganz ausführlich darüber gesprochen, auch wie sich Corona eigentlich auf das Agentur, das Literaturgeschäft eigentlich auswirkt. Wie aktuell sollte Literatur eigentlich auf Geschehen, auf gesellschaftliches Geschehen, auf Weltgeschehen reagieren, Ihrer Meinung nach?
Literatur soll gar nicht und muss überhaupt nicht. Das ist ja, Literatur ist eine Kunst und eine Kunst hat keine Zwänge und man kann ja keine normativen Vorschriften machen. Aber es gibt natürlich auch viele andere Bücher, die jetzt nicht hohe Kunst sind. Es gibt auch eine Gebrauchsliteratur, eine Unterhaltungsliteratur und es gibt auch viele Sachbücher. Die machen bei uns ungefähr 40% aus. Und das finde ich auch sehr wichtig, weil Sachbücher, glaube ich, Wissen auf eine ganz andere Art und Weise vermitteln, als es Filme tun und Videos tun und einfach Vorträge tun. Ich glaube, das, was man wirklich liest, konzentriert liest, prägt sich anders und besser ein, ist nachhaltiger. Das sehe ich auch bei mir selber, was ich richtig als Buch lese, behalte ich besser als das, was ich gerade mal gehört habe. Mhm. Diese Bücher müssen natürlich auch auf Aktuelles und Neues reagieren, denn sie sollen uns helfen, uns zu orientieren und uns vielleicht auch Fingerzeige zu geben in die Zukunft und zu sagen, was ist wichtig und was wird wichtig sein.
Und Sie sagen 40% ungefähr, Sie haben mit Belletristik, ja, angefangen und haben das alles so ein bisschen jetzt gestreut im Laufe
ein
der...
Ein bisschen gestreut wäre ja untertrieben. Ich habe nach ein paar Jahren gemerkt, dass das Sachbuch ein sehr wichtiger Zweig ist und dass es den Sachbuchautoren ja nicht anders geht als den literarischen Autoren oder den Genreschriftstellern, den Krimi-Autoren und Unterhaltungsautoren oder Autorinnen, sondern dass auch die ja gute Verträge brauchen und gute Konditionen brauchen, ein gutes Lektorat brauchen, gute Recherchemöglichkeiten, sind ja sehr aufwendig, diese Sachbücher. Und da ich das selber aber nicht so gut kann, das ist doch ein sehr eigener Zweig, sich immer so schnell in neue Sachgebiete einzuarbeiten, um den Autoren wirklich auch ein, wie man heute sagt, Ansprechpartner auf Augenhöhe zu sein, ja. Macht das eine Agentin, das macht jetzt Franziska Günther, die hat das 19 Jahre lang gemacht in einem Verlag, hat sie das Sachbuchprogramm geleitet zum Schluss und hat eine große Erfahrung deswegen und kann genau dies, ja, zu gucken, wo sind die Themen, die uns beschäftigen, ja, woher kommen diese Themen, denn um die Zukunft zu erfahren und zu deuten und zu leiten, muss ich ja auch den Überblick über die Vergangenheit haben, also sowohl in der Geschichte, in der Gegenwart, als auch in den Büchern, die uns die neuesten Wissenschaften erklären. Ja, sind wir gut aufgestellt.
Sie haben eben was gesagt, das kann ich nicht so gut, aber was anderes können Sie, glaube ich, recht gut, Verträge aushandeln.
Ja, das können wir alle, das müssen wir alle können natürlich.
Und das ist wahrscheinlich das, was die Autoren am liebsten von sich wegschieben, oder?
Das fällt einem ja selber immer sehr schwer, für sich selber zu verhandeln und zu sagen, nein, ich bin aber mehr wert, ich will aber mehr, das können nicht viele Menschen.
Sind Sie eine harte Verhandlerin?
Ich glaube ja. Ich kann jetzt nicht sagen absolut, aber ich glaube ja.
Also, man muss verhandeln können oder Sie können verhandeln. Man muss den Überblick haben, um auch Gesprächspartnerin sein zu können auf Augenhöhe. Lesen hatten wir auch schon. Ich glaube, Kontakte haben Netzwerken. Das ist wahrscheinlich auch so ein Punkt, der ganz stark ausgeprägt ist in Ihrer Jobbeschreibung einer Literaturagentin, oder?
Netzwerken ist ja ein neumodischer Ausdruck, auch ja fast wie auf Augenhöhe. Ich glaube, man muss einfach kontaktfreudig sein. Man muss bereit sein, auf Menschen zuzugehen und neugierig zu sein auf Menschen, keine Scheu haben, Menschen anzusprechen, sich auf sie einzulassen und dann diese Kontakte auch zu pflegen. Also ein Job, den ich hatte, war der Telefonistin der städtischen Bühnen der Stadt Köln, als ich Studentin war. Und eben erst habe ich mit Jürgen Flimm telefoniert, der damals der Intendant war, der heute mein Autor ist. Ja, das heißt, ich habe diesen Kontakt über 30 Jahre mindestens gehalten. Ja, Luc Bondy habe ich vertreten, der leider gestorben ist. Burkhard Klausner war damals ein junger Schauspieler in Köln und machte...
Und Sie kennen die alle als Telefonstimme.
Ja, absolut.
von der Telefonstimme absolut. An bis zur Agentin, absolut. Ja. Wir haben vorhin über die Literaturfestivals gesprochen und über das Bedürfnis eigentlich zu solchen Lesungen und in so einen Austausch zu treten.
Man trifft sich halt. Ich glaube, das braucht man auch und das ist auch ein großer Nachteil der jetzigen Zeit, ja, worunter die Leute kranken, dass man sich nicht mehr spontan verabreden und einfach treffen kann und zu 6, zu 8, zu 10 zusammensitzen und klönen kann.
Ist ja ein gewisser Gegensatz zu dem anderen Trend unserer Zeit auf jeden Fall, der Digitalisierung und dass man sehr vieles im Netz machen kann im Moment. Digitalisierung und ihr Geschäft. Also ist das mehr Chance für die Literatur oder doch mehr Gefahr?
Ich glaube auch, selbst das Treffen im Netz ist heutzutage jetzt dann eine Chance. Es ist besser, man unterhält sich über das Netz und über Skype als gar nicht. Ja. Ich habe es lieber direkt und analog, aber für das Lesen ist es doch auch okay, solange die Leute bezahlt werden für das, was sie tun. Ja? Solange ich nicht einfach mehr Informationen und Unterhaltung abzapfe, sondern dafür ein Entgelt entrichte, finde ich es in Ordnung und auch unterstützenswert, Bücher, Inhalte digital zu vertreiben. Und auch das Schreiben hat sich natürlich geändert durch die Digitalisierung. Das ist auch in Ordnung so. Warum sollen wir uns dem Fortschritt versperren?
Die letzten Minuten mit der Literaturagentin Karin Graf laufen. Sie haben, wenn ich jetzt sage, ziemlich viel um die Ohren, dann klingt das so negativ. Man hört Ihnen ja an, dass Sie eigentlich genau diese ganzen Termine, wenn sie stattfinden, sehr gerne wahrnehmen. Lesen, lesen, lesen. Das tun Sie alles, wenn Sie in Berlin sind. Sie verbringen aber auch viel Zeit auf Sizilien. Sind Sie dann ohne Bücher und Kultur und spannen mal ganz aus?
Na, ich spanne mit Büchern und Kultur aus. Natürlich lese ich auch, wenn ich anderswo bin. Ich lese immer, egal wo ich bin.
Ich lese immer. Wollten Sie eigentlich auch mal schreiben?
Nee. Ich glaube deswegen das Übersetzen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, ich müsste selber schreiben. Ich wüsste auch gar nicht, was ich schreiben sollte. Ich habe auch nie Tagebuch geführt.
Also selber ein Buch schreiben, das liegt auf jeden Fall nicht im Sinne der Literaturagentin Karin Graf. Anderen zum Schreiben und zu den Büchern verhelfen, das ist ihre Aufgabe. Dankeschön, Frau Graf.
Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.